Herzlichen Glückwunsch, dass ihr es durch die Tür geschafft habt, auf der steht Emergency Exit Only. Ich weiß nicht, ob es viele gesehen oder gemerkt haben. Da auf dieser Tür steht es drauf. Und viele von uns sind vielleicht noch ein bisschen im Karaoke-Modus. Er sagt, sie sind an. Ich bin sehr gespannt auf diese Session. Ich weiß nicht, ob es andere auch kennen. Entweder man lebt im ländlichen Raum und ist betroffen. Das kenne ich nur so mittel. Ich kenne eher die Situation, dass ich im ländlichen Raum Urlaub mache und vorher den Vermieter von Ferienwohnung anrufe und ihm erkläre, wie man eine Breitbandmessung macht und mir die Ergebnisse dann durchgeben lasse. Ich kann mir vorstellen, dass es für Menschen, die auch die anderen 51 Wochen im Jahr betroffen sind, irgendwie eine andere Qualität hat, diese Problematik. Digital in der Provinz, auf dem Land lebt man länger, aber wozu? Dominik Pascal-Magin, Sarah Brühl und Sebastian Köffer gestalten die nächsten 59 Minuten. Ich bitte um einen freundlichen Begrüßungsapplaus jetzt.
Guten Morgen. Oh, das war laut. Also Mikro ist an. Ja. Ja, guten Morgen. Es freut uns sehr, dass so viele Leute hergekommen sind, aber auf dem Land steht man ja bekanntlich früher auf und das sieht man ja hier auch wieder nicht. Okay. Vielleicht kurz, Sarah und Dominik werden gleich auch noch was zu sich sagen. Ich sag mal kurz was zu mir. Ich bin Sebastian, ich wohne in Münster. Das ist jetzt nicht Provinz. Arbeite dort fürs Digital Hub Münsterland, also alles ist ja momentan happig, war ja auch schon Thema hier auf der Republika. Und unsere Aufgabe ist es eben aber gerade auch, ins Münsterland hineinzuwirken. Also wir wollen wirklich die Digitalisierung im Münsterland stärken und haben da so Städte in unserem Beuteschema wie Gescher oder Beckum oder Warendorf, in denen es dann in der Tat auch viele interessante digitale Unternehmen gibt, die dann auch unterstützungswert sind. Zu mir persönlich, komme ursprünglich nicht aus Münster, ich komme aus Dienstlaken, das ist eine etwas kleinere Stadt am Rand des Ruhrgebiets, ist in den letzten Jahren eigentlich immer nur durch zwei Dinge bekannt geworden. Wir sind leider Salafisten-Hochburg gewesen und wir sind die Heimatstadt von Michael Wendler. Jetzt kann man sich fragen, was schlimmer ist. Aber als ich, man fährt ja Weihnachten, und das wird vielleicht einigen von euch ausgegeben, man fährt ja Weihnachten immer nach Hause. Ja, und als ich dann im Familienkreis am Heiligabend mich gemeinsam mit meiner Familie betrunken habe, da kam dann plötzlich dann, das ist das erste Mal gewesen, dann auch ein paar schwierige Themen auf den Tisch. Mein Grundtenor ließ sich so zusammenfassen, früher war alles besser in Dienstlagen und die Flüchtlinge sind schuld. Und ich habe natürlich dort sofort versucht entgegenzuhalten, aber das hat mich doch ein bisschen nachdenklich gemacht und habe dann relativ kurz danach auch sozusagen den Session-Teaser-Text verfasst, der ja seitdem auch relativ konstant geblieben ist. Also so ein bisschen so dieser Effekt, so ja, viele Leute, die in die Stadt gegangen sind, vielleicht zum Studieren, aber sich halt immer noch mit der Heimat sehr verbunden fühlen. Auch so der Begriff Provinz, den können wir ja heute ruhig ein bisschen breiter fassen, weil ich denke, es gibt natürlich, wenn man über ländliche Räume redet, gibt es natürlich die Schwierigkeiten, dass ich in sehr ländlichen Gebieten quasi fast gar keine Infrastruktur mehr habe, wo es halt keine Ärzte mehr gibt, keine Supermärkte, keine großen Supermärkte. Das ist so das eine Problem, aber wir haben auch das andere Problem, dass wir halt, sag ich mal, in mittelgroßen bis kleinen Städten die Leute, sag ich mal, so ein Stück weit frustriert sind, weil sie halt merken, es gibt nicht mehr ganz so viele Kneipen und Bars, Treffpunkte. Thema Breitband ist natürlich immer auch ein Thema, wenn man über Digitalisierung im ländlichen Raum redet. Dass dort einfach so eine notorische Unzufriedenheit da ist, die man ja inzwischen auch ganz gut, und das gilt nicht nur für Deutschland, nächste Woche sind Wahlen in der NRW, aber man kann das ja auch im europäischen Kontext ablesen, dann kann das an Wahlergebnissen ablesen inzwischen, wie hoch vielleicht die Frustration auf dem Land sein kann. Auch letzte Woche wieder in Frankreich konnte man sehen, dass extremistische Parteien halt auf dem Land mehr gewählt werden. Wir wollen heute Fishbowl machen, das heißt, wir wollen es sehr, sehr interaktiv machen und gar nicht so sehr Frontalbeschallung machen. Wir werden gleich versuchen, die Diskussion so ein bisschen anzuregen. Aber dann möchten wir gerne euch auffordern, auch hier mit auf die Bühne zu kommen. Das ist natürlich hier kein optimales Setting für eine Fishbowl. Da würde man normalerweise die Stühle in die Mitte stellen. Das geht hier leider nicht. Von daher lasst euch bitte nicht davon abhalten. Kommt einfach mit nach vorne, diskutiert mit uns. Wen wollen wir hier sehen? Wir wollen sozusagen die Leute, die ich gerade schon angesprochen habe, die vielleicht jetzt in der Stadt wohnen, aber immer noch sehr stark verbunden sind mit der Heimat, aus der sie mal gekommen sind. Wir wollen natürlich auch die Leute haben, die vielleicht aus der Stadt wieder zurückgegangen sind aufs Land und da ihre persönlichen Geschichten erzählen. Oder natürlich auch die, die sich in welcher Art und Weise auch immer für die Digitalisierung in ländlichen Räumen einsetzen, dort in dem Bereich arbeiten und sich bemühen, dort ein bisschen was voranzubringen. Ich frage einfach mal, wer wohnt denn auf dem Land? Darf ich dich mal ansprechen? Ja. Wie heißt du?
Martin.
Wo kommst du her?
Aus in der Nähe von Köthen, also zwischen Berlin und Leipzig in der Mitte ziemlich so.
Okay, hast du Lust, deine Geschichte gleich vorne hier zu erzählen und mit nach vorne zu kommen? Sehr gut, haben wir schon mal den ersten. Bert? Ja. Wer hat noch Lust? Naja, da waren ja gerade so viele. Genau. Wo kommst du her?
Ich komme ursprünglich aus Neuss, es ist eine, laut Wikipedia-Definition eine Großstadt, liegt aber relativ nahe zwischen Düsseldorf und Köln, ist deswegen auch so ein bisschen metropolisch. Aber ich wohne jetzt in Berlin und würde da gleich ein paar Vergleiche zwischen Berlin und oder den Problemen in Berlin und den kleineren Städten ziehen.
Sehr gut, das finde ich gut, denn was man ja hier auf der Republika häufig hört, ist, dass ja alle Leute nach Berlin müssen. Also auch gestern habe ich es wieder im Vortrag gehört zu Acceleratoren, dass man, wenn man ja Startup ist, müsste man unbedingt nach Berlin, denn dort gibt es ja die besten Voraussetzungen. Und das ist vielleicht auch so eine Frage. Ist das so? Warum gibt es so viele Förderprojekte dann im ländlichen Raum? Sind die dann alle sinnlos? Also wir wollen auch so ein bisschen so provokativ die Sache so ein bisschen anreizen. Und jetzt fangen wir aber mal an. Und ich denke mal, das Fishbowl-Setting ist klar. Ich stehe dann gleich auf, sodass dieser Platz dann hier frei bleibt. Also dann kann jeder nach vorne kommen und sich einfach hier hinzusetzen. Wir fangen einfach mal an mit meinen beiden Co-Hosts. Und dann fange ich mal mit der Sarah an, denn die Sarah ist aus Betzdorf.
Ja, kennt man, ne? Danke. Weiß jemand tatsächlich, wo Betzdorf ist? Wow! Ja, in der Nähe, genau, ist eine kleine Enklave im Norden von Rheinland-Pfalz, mitten im Westerwald, wunderschöne Landschaften. So sieht's aus. Ja, Betzdorf. Ich habe es schon beschrieben, es ist auch ländlicher Raum, also eigentlich ist das so ein klassisches Mittelzentrum. Wir haben im Stadtkern 10.000 Einwohner, haben auch viele, aber auch viele Hügel mit so kleinen Dörfchen drumherum, haben keinen Autobahnanschluss. Aber wir haben Breitband, also wir haben damals, ich arbeite für die Kommune in Betzdorf, bin natürlich fürs Studium damals weggezogen, bin nach Aachen gezogen und habe da studiert und bin aber jetzt tatsächlich für dieses Projekt, wo wir versuchen, unsere Kommune so ein bisschen digitaler aufzustellen, wieder zurückgegangen, weil ich den Idealismus habe, vor Ort etwas zu tun und großes Potenzial darin sehe. Immer noch. Und ich bin nicht frustriert übrigens, auch wenn ich auf dem Land lebe. Ja, und wir haben ein Projekt, auch ein Förderprojekt, zusammen mit, wo der Dominik involviert ist, auf wissenschaftlicher Seite mit dem Fraunhofer IESE aus Kaiserslautern, wird auch vom Land gefördert, also vom Land Rheinland-Pfalz. Wir versuchen aber parallel dazu auch in der Kommune was zu machen, also quasi nochmal draufgesetzt, überhaupt den Leuten zu verklicken, was bedeutet denn Digitalisierung überhaupt? Also quasi auch so ein bisschen bottom-up-mäßig was zu tun. Also das fängt bei uns an, wir machen Aktionen in Kindergärten, in Schulen, mit Jugendgruppen, mit Senioren natürlich, weil wir davon ganz, ganz viele haben. Und wenn wir uns da nicht weiter drum kümmern, fast nur noch haben werden. Und versuchen so ein bisschen das in die Breite zu tragen. Das Schöne ist, klar, wir initiieren das als Kommune, dass wir zu den Leuten gehen, die ein bisschen aufklären, denen erzählen, was wir für Projekte haben, haben dann aber schnell auch gemerkt, dass die Leute dann also irgendwann auch anfangen, selber nachzudenken und zu begreifen, was bedeutet Digitalisierung alles überhaupt für mich. Und das ist das, was wir uns natürlich auch wünschen, dass das so ein bisschen ein Selbstläufer wird. Wir haben zum Beispiel einen Geschichtsverein, der jetzt anfängt, quasi die Stadt zu digitalisieren und so eine digitale Führung zu machen. Ist vielleicht für manche nicht so der Hot Shit, aber es ist trotzdem für uns total toll, dass die Leute jetzt anfangen, sich damit auseinanderzusetzen und eigene Projekte zu initiieren. Und das ist so das, was wir auch möchten. Also, dass es nachhaltig immer wieder Projekte gibt. Wir sind quasi so ein bisschen so eine Art, versuchen, den Netzwerker zu sein, Inkubator zu sein, wo das alles, die Fäden zusammenlaufen. Und das hat mittlerweile auch wirklich schon Erfolgsgeschichten geschrieben, Gott sei Dank, dass man einfach verschiedene Player, Zielgruppen, die vorher nichts miteinander zu tun hatten, jetzt vernetzen konnten über so eine digitale Schiene. Wie ich eben erwähnt hatte, Kindergärten, mit denen machen wir so Fotoaktionen, und dass sich jetzt die Kindergärten untereinander vernetzen, wo man dachte, das wäre vielleicht so gewesen, war aber nicht so. Also es hat total, diese Digitalisierung hat bei uns so total diesen sozialen Faktor. Also nicht dieses, was man sonst immer nachsagt, dass es irgendwie antisozial wäre. Nein, es ist genau andersrum, dass es sozialer ist, dass Leute jetzt zusammenkommen, die vorher nichts miteinander zu tun hatten. Auch bei unserem Projekt Digitale Dörfer war eine sehr starke Zielgruppe, die da mitgemacht hat, die über 60-Jährigen, womit wir auch nicht gerechnet haben. Aber das ist gerade eine Gruppe, die noch sehr, sehr aktiv ist. Also gerade so, ich sag mal, frühes Rentenalter, die auch auf dem Land leben bleiben möchten und die sich da sehr, sehr stark engagieren und auch sehr, sehr fit sind. Und eher die sind, die das in die, ja, in die Gemeinde getragen haben und gesagt haben, es ist ein super Projekt, macht da mit und wir müssen sehen, dass wir hier eine lebenswerte Kommune bleiben, und das ist, könnte so eine richtige Richtung sein. Habe ich zu viel gesprochen hier?
Nein, überhaupt nicht.
Okay.
Ich wollte... diese sozusagen den Lebensweg, den du repräsentierst zum Studium, wegzugehen und dann wieder zurückzukommen. Ja. Ist das ein erklärtes Ziel von eurem Projekt, sozusagen solche Leute nach dem Studium wieder zurückzubringen? Oder ist das...
Im Idealfall ja. Das nicht immer so läuft, weiß man auch. Also da gibt es natürlich gewisse Bedingungen im Sinne von Arbeitsplätzen. Da sind wir einfach auch irgendwie leider noch nicht so weit. Nicht nur wir als Kommune, sondern auch als Gesellschaft teilweise. Aber ja, das wäre ein Idealfall natürlich, weil wir wirklich, wie ich eben angesprochen habe, sehr viele natürlich alte Leute haben, die Prognosen sehen, auch dieses Gespenst demografischer Wandel sehen natürlich nicht so toll aus. Andererseits muss man sich natürlich fragen, wie geht es dann aber auch mit den Städten weiter? Ne? Ist es nicht vielleicht dann doch schöner, auf dem Land zu leben oder zurückzukommen? Und ja, es ist eine spannende Frage. Wäre schön. Also, ist jetzt, ja, ergibt sich.
Okay.
Ja. Ja, doch, wir wollen das. Wir wollen das.
Sag's doch einfach.
Ja, Entschuldigung. Ja.
Gut, dann würde ich mal weiterleiten zu Dominik, der mit mir gemeinsam auch die Session mitorganisiert hat. Dominik, du arbeitest beim Fraunhofer-Institut und begleitest unter anderem auch das Betzdorf Digitalprojekt, aber ihr habt, sage ich mal, da auch ein bisschen globalere Perspektive auf das Thema. Vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen aus eurer Forschung, was sind aus deiner Sicht sozusagen die Erfolgsfaktoren für digitale Räume auf dem Land? Und vielleicht auch deine persönliche Geschichte, weil genau. Die ist ja auch spannend.
Ja. Ja, vielen Dank. Ja, ihr hört mich super. Ich bin der Dominik, ich komme, wie Sarah schon angedeutet hat, aus Kaiserslautern. Ich komme aus Kaiserslautern. Mag man vielleicht noch als ländliche Region bezeichnen. Wir haben knapp 100.000 Einwohner. Und ich erinnere mich gern an den Beginn meines Studiums zurück. Also bei mir war klassischer Fall. Ich bin in einem 13.000 Seelenort. Also ist schon ein bisschen was los gewesen, aber nicht allzu viel aufgewachsen. Und zum Studium hat es mich dann aufs Land nach Kaiserslautern verschlagen. In Mutterstadt, wo ich aufgewachsen bin, in der Vorderpfalz, ganz klassische Probleme. Wir hatten früher einen Supermarkt ums Eck. Irgendwann gab es den nicht mehr und man musste mit dem Fahrrad beziehungsweise mit dem Auto eigentlich ins Gewerbegebiet fahren. Mittlerweile haben wir auch keine Apotheke mehr vor Ort. Wir müssen entweder ans andere Ende vom Ort fahren und ganz, ganz klassische Probleme, die wir eigentlich hier erfahren haben, wo gerade auch ältere Menschen darunter zu kämpfen hatten, die es gewohnt waren, früher mit dem Fahrrad eben mal 2 Minuten zum Supermarkt zu fahren, aber mittlerweile das auch nicht mehr ganz so mobil sind, das alles nicht mehr so funktioniert. Und das war natürlich oder ist natürlich so ein bisschen auch die persönliche Motivation an so einem Projekt wie Digitale Dörfer, wie es eben teilweise von Sarah schon genannt wurde, auch daran teilzunehmen, weil man diese Probleme am eigenen Leib so ein bisschen erfahren hat, dass es eben nicht mehr möglich ist, mal abends noch kurz rüber in den HL-Markt zu gehen, ein Päckchen Butter zu kaufen, sondern man sich ins Auto setzen muss und dann 10 Minuten in den Realmarkt fahren muss. Und man dann im Endeffekt 25 Minuten unterwegs für ein Päckchen Butter ist. Naja, nichtsdestotrotz hat es mich dann nach Kaiserslautern zum Studium verschlagen. Ich gehöre dann zu denen, nicht wie Sarah, die zurück nach Betzdorf, warum auch immer gegangen ist. Hallo. Sondern mich hat es in... Betzdorf ist ein wunderschönes Städtchen, das weißt du, das betone ich auch immer wieder.
Ist schon komisch, ein bisschen auffällig.
Aus Sicht von Kaiserslautern nicht so den Bezug dazu. Also wir fahren 70 Kilometer Landstraße ungefähr. Das sind also in der Summe knapp 150 Kilometer, würde ich sagen. Und wir brauchen zwei Stunden ungefähr, bis wir in Betzdorf sind. Und diese letzten 70 Kilometer Landstraße, die sind wunderschön zu fahren. Und das ist Wald, hat immer so,
Wald.
Das ist wirklich Wald und Wiese und Hügel und also wunderschön. Und wir fahren immer in den frühen Morgenstunden dahin und abends zurück. Und dann geht so Sonne auf und Sonne unter und ist ganz romantisch. Und eigentlich, sage ich mal, man könnte hier auch mal 2-3 Tage Urlaub machen. Nichtsdestotrotz, ich drifte irgendwie die ganze Zeit ab. Genau, und ich bin dann zum Studium nach Kaiserslautern gekommen und mich hat es dann dort auch behalten und ich bin nicht mehr zurück nach Mutterstadt. Ich habe zwar nach wie vor noch diesen Bezug, auch aufgrund von Familie und Freunde, könnte mir durchaus auch vorstellen, dort wieder hinzuziehen, gerade in der Rhein-Neckar-Region, einfach gute Autobahnanbindung. Wir haben die Nähe zu Mannheim, zu Heidelberg, wo auch noch mal abends was los ist in Kaiserslautern, wenn man dort um 7 Uhr durch die Straßen geht, ja, dann hat man das Gefühl, da rollt so ein Heuballen nach abends über die Straße und da ist halt gar nichts mehr los. Was schon so ein bisschen schade ist, obwohl es eine Studentenstadt ist. Genau, richtig. Jedenfalls habe ich dann beim Fraunhofer ESE vor 4 Jahren mittlerweile angefangen zu arbeiten. Seit 2015 begleiten wir das Projekt Digitale Dörfer mit. Worum es im Endeffekt geht, ja, ist mit digitalen Lösungen auch die Lebensqualität oder das Leben auf dem Land eben attraktiver zu gestalten. Da haben wir zwei Gemeinden die, oder Kommunen, die Verbandsgemeinden, die uns da tatkräftig unterstützen. Einmal die Sarah bzw. Betzdorf, also mittlerweile Betzdorf-Gebertsheim und die Verbandsgemeinden Eisenberg-Göllheim, beide in Rheinland-Pfalz. Jeweils, ihr habt euer Ortszentrum 10.000 Einwohner mit, genau. Mit drumherum 15.000 Einwohner.
So ja, genau, beziehungsweise wir haben uns jetzt vergrößert auf 37
mit Gebertsheim.
Mit Gebertsheim, genau. Aber sind sehr viel größer geworden.
Ja. Und Eisenberg-Göllheim mit 25.000 Einwohnern, wo wir in einem ersten Schritt erstmal, ja, sage ich mal, die Bedarfe analysiert haben. Wo drückt denn der Schuh? Und da war eben auch genau dieser Punkt, wie ich ihn eben schon vorgestellt hatte, mit dieser Nahversorgung im Endeffekt ein großes Problem. Was wir dann auch über die ersten 2 Jahre, also 2015, 2016, angegangen sind. Da auch aktiv mit den Bürgern, aktiv mit den Kommunen, aktiv Einzelhändler mit einbezogen haben, um hier im Endeffekt eine Lösung zu gestalten, einen Mehrwert auch für die Gesellschaft zu schaffen. Also immer mit dem Ziel, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und wir nicht hier noch eine weitere digitale Lösung auf den Markt werfen, welche im Endeffekt niemand nutzt. Und dann haben wir in verschiedenen Workshops dann zusammengefasst eine Mitmachlogistik entwickelt. Wir haben im Endeffekt Einzelhändler an eine Art Amazon Marketplace angeschlossen. Die Bürger konnten dort Waren aus dem Einzelhandel vor Ort, regional produzierte Waren, Brötchen, Obst, Gemüse, aber auch Kleidung und Elektronikartikel bestellen und haben die von anderen Mitbürgern nach Hause gebracht bekommen. Also der Grundgedanke hinter diesem hinter der ersten Projektphase war im Endeffekt, dass wenn ich beispielsweise auf dem Nachhauseweg von der Arbeit bin, mir auch sowieso einkaufen gehe und wenn da eine Lieferung für meinen Nachbarn oder irgendjemand auf dem Weg nach Hause liegt, dass ich ihm doch diese Bestellung oder diese Lieferung mit nach Hause nehme. Einfach für ältere Menschen, die nicht mehr ganz so mobil sind, die hier im Endeffekt eine weitere Möglichkeit haben, einkaufen zu gehen beziehungsweise die Waren zu bekommen. Andererseits aber auch für junge Familien oder für die es vielleicht auch nicht immer einfach ist mit Kinderbetreuung und beide vielleicht auch berufstätig, ganztags berufstätig, halbtags berufstätig, das alles unter einen Hut zu bekommen, hier noch eine weitere Lösung anbieten zu können. Das haben wir.
Vielleicht kann ich das Beispiel von der Apotheke nochmal aufgreifen. In der Stadt, da wo ich ja jetzt auch lebe, da ist es ja teilweise so, dass man bis zu 300 Meter laufen muss, bis man eine Apotheke findet. Trotzdem habe ich noch, also in letzter Zeit eigentlich nie mehr, es sei denn, ich war akut krank, was in der Apotheke bestellt, sondern man kann das ja online bestellen. Und von daher finde ich die Kombination ganz, ganz spannend. Und wenn man jetzt mal an Lebensmittelhandel denkt, wo ja im Moment auch das eine oder andere passiert im Onlinehandel, wie ist sozusagen eure Erfahrung dort? Ist das sozusagen ein bisschen die Zukunft, auch für die ländlichen Regionen sozusagen den Onlinehandel dort zu stärken über geschickte Logistikkonzepte?
Ja, einerseits natürlich schon. Die Frage ist immer, was sind die Leute natürlich auch bereit, online zu bestellen, auch gerade mit Amazon Fresh, was es jetzt ja auch mittlerweile hier gibt. Und da haben wir ganz interessante Erfahrungen gesammelt. Wir haben verschiedene Umfragen auch auf dem Betzdorfer Wochenmarkt gemacht, was die Leute denn gerne online bestellen möchten. Und frische Lebensmittel, lokal produzierte Waren, Brötchen, Backwaren, Gemüse, Obst, wollten die Leute in der Regel nach wie vor im Einzelhandel vor Ort kaufen, um sich einfach die Waren anschauen zu können. Und möchtest du weiter?
Nee, nur was interessant war, was ein sehr interessanter Effekt war, den wir hatten, dass die meisten Produkte, die aber gekauft wurden, tatsächlich Lebensmittel waren.
Genau.
Das heißt, gerade Eisenberg-Göllm und die andere Kommune, die in der Pfalz ist, wo ganz viel frische Produkte, also Spargel, Erdbeeren und so weiter, die wurden sehr stark gekauft. Einerseits natürlich, weil es eine relativ geringe Hürde ist, was das Monetäre angeht. Und andererseits, weil ich kenne ja den Herbert vom Spargelhof und der Herbert packt mir das schon richtig ein. Also das ist der Spargel, den ich kenne, das ist der Verkäufer, den ich kenne und da bestelle ich dann regional oder lokal tatsächlich die Lebensmittel. Bei Amazon Fresh, keine Ahnung, wo das herkommt und was da für ein Hannes mir das einpackt, aber lokal weiß ich das halt und das wurde wirklich sehr stark sogar gekauft. Also das war ein interessanter Effekt, den wir hatten.
Von Herbert zu Martin. Erstmal nochmal vielen Dank, dass du hier spontan aufgestanden bist. Du kommst aus der Stadt zwischen Leipzig und Berlin, den Namen habe ich schon vergessen. Ich hoffe, dass es jetzt ausgereicht hat, um euch auch zu motivieren, euch an der Diskussion hier zu beteiligen, eure Geschichten zu teilen. Und bevor Martin seine Geschichte zählt, stehe ich deswegen auf und mache den Platz hier frei für die Fishbowl. Also wer immer Lust hat, einfach nach vorne kommen, sich zu beteiligen. Heiko ist auch gleich
dabei. Okay, also ich bin aus einer Kleinstadt, 80.000 Einwohner, zum Studium dann in die Großstadt gegangen und berufsbedingt wieder aufs Dorf zurück. Ich bin Pfarrer auf dem Land sozusagen, habe drei Dörfer mit 800, 200 und 150 Einwohnern. Und ich beobachte ganz spannend, dass bei den alten Leuten extreme Trauerprozesse stattfinden, die dann daran denken, wie waren das früher, wir hatten eine Kneipe, wir haben zusammengesessen, wir haben uns unterhalten, heute sieht man sich gar nicht mehr, nur noch beim Arzt im Wartezimmer in der Stadt trifft man dann die Nachbarn. Das sind die alten Leute und dann gibt es aber auch ganz viele Junge, die freiwillig aufs Land zurückkommen, aber aus ähnlichen Gründen, die sich an ihre Kindheit erinnern und sagen, ich hatte so eine schöne Kindheit, ich möchte, dass meine Kinder auch so aufwachsen. Und die dann aber feststellen, gut, es gibt einen Breitbandanschluss, meine Kinder können über Netflix was gucken, das ist schon ganz praktisch, aber die anderen Kinder auf dem Dorf, die sieht man gar nicht, weil die auch genau wie alle anderen um 5 aus der Kita abgeholt werden, dann nach Hause kommen, gemeinsam essen und ins Bett gehen. Dieses Dorfleben, dieses irgendwie findet gar nicht mehr statt. Spannend fand ich den Ansatz, den er gesagt hat, man bringt sich wieder was mit. Und auch wenn ich noch ein Stück Butter brauche, ist es auf dem Dorf eigentlich noch so, dass man zum Nachbarn geht und klingelt und fragt, hast du mal noch ein Stück Butter? Also der Ansatz ist ja der gleiche. Der Nachbar hat irgendwann mal Butter gekauft und hat es dann mir mitgebracht und ich bezahle ihm das. Aber an sich, denke ich, liegt da auch die Chance in der Digitalisierung. Die jungen Familien, für die ist das kein Neuland mehr in dem Sinne, sondern für die ist es völlig normal, bei Amazon zu bestellen. Und aber dieser Ansatz tatsächlich, die Leute wieder zu vernetzen und dieses Leben auf dem Dorf, das ist so eine Frage, die ich auch damit verbinde, kann der digitale Wandel das Leben auf dem Dorf tatsächlich wieder in Gang setzen? Über Umwege, also zum Beispiel darüber, dass mein Nachbar mir mein Essen mitbringt, auf einmal ist man wieder im Gespräch. Das wären die Fragen, die ich so mitbringe und die ich mich auch immer wieder frage. Und wo ich weiß, dass die alte Generation, die in diesen Trauerprozessen steckt, da bin ich dabei, die zu begleiten und... Es ist halt so, ja, immer zu sagen, ja, ich weiß, es war früher viel schöner, aber es ist heute anders, ne? Und die Leute, und die, man kennt sich gar nicht mehr, aber es stimmt auch gar nicht so richtig. Man kennt sich irgendwie doch. Und meine Frage ist, und das finde ich auch mit diesen Digital-Hubs ganz spannend, Was gibt es noch für Projekte? Wo werden Menschen wieder zusammengebracht im Dorf? Und wo kann vielleicht wieder was neu entstehen? Aus dem Bedarf heraus. Ja.
Das Stichwort muss ich aber bitte.
Fühlt euch frei. Vielleicht, wenn jeder, der als erstes mal vorne ist, nochmal kurz sagt, wer er ist, wo er lebt, was die Story ist. Und dann, es muss immer jemand aufstehen, wenn fünf Leute sitzen, dass immer ein Platz frei ist. Also
ich heiße Stefan, Regeln. Bin aufgewachsen in halt dieser, laut Wikipedia-Definition, also die deutsche Definition für Großstadt ist 100.000 Einwohner. Wenn man eine Kreisstadt ist, ist es aber wiederum ein bisschen tricky, weil dann durch die Stadt halt so mittelgroß ist und die Dörfer drumherum halt zählen mit. Also Neuss ist eine Großstadt, tata. Und da bin ich relativ schnell nach Köln umgezogen, habe da 10 Jahre gewohnt und wohne jetzt seit 4 Jahren in Berlin. Ich bin primär jobmotiviert umgezogen, weil halt Berlin die Stadt ist mit den Startups und so. Und der damalige Arbeitgeber hat mir auch den Umzug nach Berlin finanziert, also war das ganz praktisch. Ich würde allerdings so ein bisschen challengen die Ansicht, dass in der Stadt alles viel geiler ist, was die Infrastruktur angeht. Also mein Breitbandanschluss von Kabel Deutschland, der 200 Mbit haben soll und 40 Euro kostet, hat ungefähr 2 Mbit. Und durch Gespräche mit der Nachbarschaft oder auch auf dem Büro habe ich dann mal so unwissenschaftliche Studien durchgeführt, was Breitband in Berlin angeht. Das ist irgendwie gar nicht existent. Also ich kenne niemanden, der tatsächlich mehr als 50 Mbit aus seinem Breitbandanschluss rausbekommt. Und ich spreche nicht von Berlin-Lichtenhagen kurz vor der Brandenburger Grenze, sondern Friedrichshain, Prenzlauer Berg, also der S-Bahn-Innenbereich. Da ist Berlin, sage ich jetzt mal etwas provokant, richtig kacke. Also, und das gilt auch noch für Sachen als Familie, für angrenzende Sachen wie Kita-Platz, das ist in Berlin totaler Horror, den zu bekommen oder sich vielleicht sogar den Luxus zu haben, aus mehreren Kitas eine auszuwählen. Das kann man erstmal knicken. Also da war ich bei der Post angestellt, ohne Werbung zu machen, habe ich jetzt gemacht. Die hatten so einen fantastischen Kita-Suchservice. Die haben mir danach eine Excel-Tabelle gegeben, haben gesagt, herzlichen Glückwunsch, das sind alle Kitas, die sind alle voll. Und also das jetzt liegt natürlich ein bisschen auch daran, dass alle nach Berlin ziehen und dass Berlin einfach mal, also heutzutage heißt das wachsende Stadt, bla 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 bla. Also alle möglichen Leute ziehen nach Berlin, aber das wächst halt nicht mit in Berlin. Also du brauchst halt dann immer noch Kitas, Schulen, Grundschulen sind, ich weiß das auch nur aus der Presse, in Pankow fehlen irgendwie die Hälfte der Grundschulen erstmal. Und die wissen auch, dass sie in den nächsten 5 Jahren erstmal keine zaubern können. Und deswegen, ich würde diese Aussage, dass halt in der Stadt alles besser ist von den Ressourcen her, auch in Frage stellen.
Die Aussage, also wenn du die Session-Beschreibung liest, ist ja genau das eigentlich der Punkt, den wir haben. Dass halt in der Stadt im Moment sehr viele Probleme sind. Es gibt Stau, ÖPNV ist teuer, es gibt keine Kita-Plätze, auch Büroräume. Also ich weiß das aus Münster, für Start-ups super schwierig zu finden. Aber nichtsdestotrotz ist ja der Trend dadurch in keinster Weise irgendwie gestoppt. Also die Leute gehen ja trotzdem in die Städte und auch die Unternehmen gehen ja in die Städte. Offenbar ist es dort einfach so, dass der Kampf um die Tech-Talente, also gerade jetzt Entwickler, einfach so groß ist, dass da dem quasi alles untergeordnet wird und man geht dann halt in die Städte rein und versucht halt da möglichst viele Leute anzuziehen. Das ist ja eigentlich der Punkt. Also,
und das ist vollkommen irrational. Ne? Also diesem Monopolisten, der Briefe verschickt, von dem ich eben sprach, der hat halt geglaubt, als er diesen Startup im Konzern aufgemacht hat, das war die Ansage, in Berlin und bis Frankfurt über der Oder hängen Entwickler rum, die nichts anderes zu tun haben, als in Zukunft für diesen gelben Konzern EDV zu machen. Und das Problem, was dieser Staatskonzern auch hatte, war halt, dass er keine Mitarbeiter gefunden hat in Köln-Bonn und gesagt hat, in Berlin finden wir ganz viele Leute, die ja für uns arbeiten wollen und wir sind so ein geiler Konzern, jeder will bei uns arbeiten, deswegen machen wir das einfach mal. Und wir haben so viele Externe, es ist so teuer, also ziehen wir alle nach Berlin. Das Punkt ist, diesen Startup gibt es immer noch, die Hälfte davon sind immer noch Externe. Es finden sich halt in Berlin auch nicht so viele Tech-Leute, die unbedingt sich anstellen lassen wollen. Das heißt, in Berlin ist es extrem krass, weil sowohl die Firmen alle glauben, wir müssen nach Berlin, also alle großen DAX-Konzerne haben inzwischen einen Tech-Hub, Innovation Lab, schlag mich tot in Berlin, weil sie meinen, dass hier alle Tech-Talente irgendwie gerade nur noch warten, sich einstellen zu lassen. Und dadurch ziehen aber auch viele hin, weil sie halt wissen, in Berlin gibt es scheinbar viele Jobs und das führt halt zu einer konfusen Infrastrukturüberlastung.
Bevor wir nochmal weitergehen, wir hatten in der Vorbereitung auch so sozusagen die interessante Diskussion. Es gibt ja auch hier die eine oder andere Session zu Smart City und man könnte sich ja vorstellen, dass die Probleme der Städte kleiner werden, wenn die Vision von Smart City irgendwann Realität wird. Mit selbstfahrenden Autos könnten ja die Staus zurückgehen. Vielleicht hat man irgendwann auch intelligentere Transportmittel. Da sind wir noch weit von weg, aber so ein bisschen wäre das dann sozusagen der endgültige Todesstoß für die ländlichen Regionen, wenn das Leben, also die ganzen Probleme, die jetzt ja gerade zur Sprache gekommen sind, in der Stadt dann vielleicht irgendwann kleiner werden. Also mal provokativ gefragt, aber gerne einfach weiter in der Runde.
Ja, ich bin der Frank, ich komme aus Selzen, etwa 1500 Einwohner, liegt an der Selz im Selztal. Weiß jemand, wo das ist? Hallo, grüß dich. Ja, also für diejenigen, die es nicht wissen, ich komme aus Rheinhessen, das ist bei Mainz, Land der 1000 Hügel. Irgendwas um die 26.000 Hektar Weinanbaugebiet. Und wir haben unwahrscheinlich viele Gemeinden. Mainz kennt wahrscheinlich jeder, aber früher kann es auch keiner oder kaum einer, bevor nicht die Mainzer auch in die Bundesliga sind. Inzwischen sage ich dann immer, okay, in der Nähe von Mainz. Früher musste ich immer sagen, so Frankfurt. Ich wohne dort jetzt seit 5 Jahren etwa, derzeit noch ein Vertrag DSL bei O2, bis 16 Mbit heißt, ich kriege eine Schaltung von 10 Mbit, mehr kriege ich nicht. Und das ist so der Status, der sehr weit bei uns verbreitet ist, weil die letzte Meile hat die Telekom. Telekom ist nicht daran interessiert, Glasfaser zu legen, sie hat ihre Kupferdrähte und die Kupferdrähte sind Jahrzehnte alt, die geben nicht mehr her. Aber regionaler Energieanbieter hat vor 2 Jahren begonnen, in den Gemeinden Glasfaser zu verlegen. Da kostet allerdings 50 Mbit nicht, was kostet es bei O2 oder so, glaube ich, so um die 25, 28 Euro, so irgendwas im Dreh. Da kosten dann 50 Mbit dann halt 60 Euro, aber ich werde dann halt umsteigen. Das, weil ich selbstständig bin, das vielleicht als dazu, als Bemerkung. Im Bereich Intranet, Unternehmensberatung, interne Kommunikation. Wenn ich irgendwo beim Unternehmen arbeiten wollte oder würde, dann müsste ich wahrscheinlich Frankfurt, Wiesbaden oder so arbeiten. Pendeln. Katastrophe bei uns. Ich bin selbstständig, kann mir das leisten, aber 10 Mbit ist ein bisschen mager. Das Leben bei uns in der Gemeinde läuft ab weitgehend analog bislang. Es gibt auch kein Geschäft mehr bei uns. Im Nachbarort gibt es noch einen Bäcker, der von 16 bis 19 Uhr auf hat. Holzofenbäckerei, immer überlaufen. Mittlerweile haben wir wieder einen Wochenmarkt und das ist sozusagen ein Zentrum, wo sich ausgetauscht wird. Ist noch ein Winzer da, okay, das dauert noch ein bisschen länger. Und das ist ganz nett. Also sozusagen das analoge Leben ist stark, aber was sich in den letzten Zeit halt oder Jahren angebahnt hat, die Digitalisierung findet bei uns statt durch Facebook und WhatsApp. Das kann man mobil nutzen, dafür braucht man kein DSL. Das braucht man überhaupt nicht, DSL dafür. Und damit wird sich organisiert. Das fängt an, dass bei uns in der Straße jeder den anderen in WhatsApp und oder Facebook hat, weil wenn dann die Telekom oder Hermes oder GLS oder wie sie alle heißen, kommen und Päckchen abgeben, kaum ist einer da. Also es ist kaum einer da. Ich bin als Selbstständiger viel im Homeoffice. Oft bin ich das dann und dann schicke ich dann die Nachrichten rum, damit man weiß, wer was hat und die Frau Post, sagen wir immer, die weiß schon genau, okay, ich brauche keinen Zettel einwerfen. Also Facebook, WhatsApp wird genommen, aber wer war das? William Gibson, glaube ich, Science-Fiction-Autor, hat mal gesagt, die Zukunft ist da, aber sie ist nur ungleich verteilt. Und das ist bei uns wirklich ungleich verteilt, weil wir haben beispielsweise Helferkreise zum Thema Flüchtlinge, zum Thema Altenversorgung. Und da muss man sich halt auf den größten gemeinsamen Nenner einigen und das läuft dann auf Telefon hinaus und Mail. Mail wird dann alle 3, 4, 5 Tage mal reingeschaut. Also die Digitalisierung ist da total ungleich. Ja, es gibt Leute, die haben zwar einen Festnetzanschluss, die rufen aber nie bei einer Mobilnummer an. Kostet, ja. Also das ist so dieses ungleich verteilt einerseits. Auf der anderen Seite habe ich nach Mainz mit dem Auto 20, 25 Minuten, mit dem Bus etwas länger, aber dafür öffentlicher Verkehrsraum.
Okay, ja, also das Thema Festnetz ist ja immer ein ganz spannendes Thema. Da sind wir ja auch irgendwie eine analoge Insel in Europa. Zum Thema Breitband vielleicht hat da der ein oder andere, du kannst da was zu sagen, sehr gut, weil ich sagte ja, dann ist das der perfekte Übergang zu dir, weil wir uns nämlich gestern auch gefragt haben, wo es vielleicht irgendwie eine Information darüber gibt, um diese Probleme, die Breitband oder bei der Internetversorgung in Deutschland stehen, noch sichtbarer zu machen. Weil ich meine, was man kennt, sind diese berühmten Glasfaserstatistiken, wo Deutschland halt teilweise gar nicht auftaucht aufgrund der geringen Abdeckung. Ich denke auch, das Vectoring-Thema und das Telekom-Thema ist ja auch zu Genüge diskutiert worden, auch in dem Umfeld hier. Wenn man sich aber jetzt so offizielle Statistiken anguckt von der EU oder auch vom Wirtschaftsministerium, die halt gerade in Wahlkampfzeiten dann auch gerne lanciert werden, dann sieht es gar nicht so schlecht aus, wenn man das Ganze jetzt über den Durchschnitt betrachtet. Aber die Probleme liegen ja eben gerade tiefer, dass eben in bestimmten Regionen irgendwie die Versorgung nicht da ist. Wie kann man das vielleicht noch deutlicher machen, wo die Probleme sind?
Okay, jetzt eine kleine Geschichte aus der echten Provinz. Ich habe ein paar Jahre in Nordholz gewohnt. Das liegt so zwischen Bremerhaven und Cuxhaven, direkt am Deich. Also ich habe direkt auf den Deich geguckt. Das sind 7000 Einwohner verteilt auf eine Fläche, die etwa halb so groß ist wie Hamburg. Ne, also zum Rathaus hatte ich 12 Kilometer. Ne? Also, und der nächste, ach, reden wir nicht drüber. Ich bin da hingezogen und als ich da hingezogen bin, trudelten so nach und nach die ganzen Briefe von O2, 1&1 und wen ich alles angeschrieben habe, um dort einen Telefonanschluss und einen DSL-Anschluss zu kriegen, an, dass sie das mit dem versprochenen Telefonanschluss und so leider doch nicht realisieren können. So, dann bin ich halt nach Cuxhaven in die nächstgrößere Stadt gefahren, habe da den Telekom-Shop aufgesucht und habe gesagt, hier, ich hätte gern einen Telefonanschluss und einen DSL-Anschluss. Das sind zwei Wünsche auf einmal. Ja, das hat er mir dann auch gesagt. Dann sagt er, ja, wo wohnen Sie denn? Gab das so in seinen Computer ein? Und dann, da haben wir jetzt ein Problem. Ich so, das habe ich schon gemerkt, aber was ist jetzt Ihres? Ne? Meint er, ja, für Ihre Region, der Verteiler ist schon voll. So ein bisschen kenne ich mich damit auch immer. Ja, dann schalten Sie einfach einen neuen Cluster drauf. Dann nehme ich die erste von den 50 neuen Nummern. Guckt er mich an und meinte, nee, das machen wir nicht, das lohnt sich nicht. Und ich so, ja, was mache ich jetzt? Also, ja, müsst ihr warten, bis einer stirbt von ihren Nachbarn. Und da meinte ich, okay, wie kriege ich das denn mit? Melden Sie sich von alleine bei mir, oder? Jetzt der unangenehme Teil, die haben sich nach 4 Monaten bei mir gemeldet. Und mir einen Telefonanschluss angeboten. Jetzt teilt sich die Geschichte ein bisschen. Einmal, ich bin dann wieder zurückgefahren zu dem und gesagt, ja, sie haben mir Bescheid gesagt, ich kann jetzt einen Telefonanschluss haben. Meint er, ja, können wir machen. Ich so, wie ist das denn mit DSL? Meint er, es gibt bei Ihnen nicht. Ich so, was dann? Ja, also ich könnte Ihnen nachts eine doppelte ISDN-Leitung anbieten. Und ich so, und tagsüber? Nee, tagsüber müsste mit dem normalen ISDN auskommen. Ich so, ich habe damit nicht so viel Erfahrung, heißt das, ich kann dann entweder Internet oder telefonieren, richtig? Meint er, ja, genau das. Ich habe mich in den 4 Monaten natürlich versucht, um eine andere Lösung zu bemühen. Und da ist die vielversprechendste noch einen Satellitenanschluss. Also tatsächlich wie auf einem Ozeandampfer, ne, mit der Satellitenschüssel. So, das funktioniert aber nur bei gutem Wetter. Wann brauche ich an der See einen DSL-Anschluss? Eigentlich nur, wenn das Wetter schlecht ist. Jetzt könnte man ja sagen, UMTS, also über so einen USB-Stick oder so. Aber wie ich schon sagte, ich wohnte direkt am Deich. Ja? Also ich habe direkt auf den Deich geguckt. Das heißt, Handyempfang war da schon mit 1,5 oder 2 Balken echt gut. Das heißt, UMTS war also auch nur bei gutem Wetter zu haben. Also es war auch keine Lösung. Also ich habe tatsächlich 4 Monate lang bin ich 25, ja, gelesen, Videos geguckt, also DVDs, ne, eine große DVD-Sammlung entwickelt. Aber das klingt jetzt so witzig, aber DVDs bestellen ging auch nicht. Ne? Also wie denn? Ich habe also sehr viel Zeit in dem 25 Kilometer entfernten Cuxhaven verbracht und dort in einem Internetcafé, die gibt es da noch, versucht rauszufinden, was ich denn für eine Lösung aufbauen könnte. Und das war einfach nicht möglich. Mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden. Scheinbar sind noch ein paar Leute dazugezogen. Ich wohne da jetzt auch nicht mehr, habe nur noch ein bisschen Kontakt. Also mittlerweile haben die da auch sowas wie DSL. Also es sind, glaube ich, 4 Mbit, das schon vollkommen in Ordnung ist für so eine ländliche Region. Aber die ganzen Lösungen, die Digitallösungen, funktionierten halt nicht, weil es überhaupt keine Möglichkeit gab, überhaupt ins Internet zu kommen.
Ja, vielen Dank. Also vielleicht noch ergänzend dazu, ich weiß nicht, ob einer von euch noch zum Thema Breitband reden möchte. Es gibt den sogenannten Monitor Digital des BMWi. Dort geben immer noch fast 40% der Unternehmen an, dass die Geschwindigkeit des Internetanschlusses ein massives Wachstumshemmnis ist. Und das schneidet dann sogar höher ab als der Fachkräftemangel.
Ja, mein Name ist Wiebke Ladwig. Ich twittere unter Sinn und Verstand und komme ursprünglich aus dem Sauerland, aufgewachsen mit 120 Menschen und 300 Kühen. Die sozialen Netzwerke damals waren Bushaltestelle, Dorfkneipe und das kleine Lädchen von Tante Ilse, denn natürlich bestand das Dorf nur aus Nenntanten und Nennonkels und dem jährlich stattfindenden Wasserfest, wo alle zusammen feierten. Nun lebe ich seit geraumer Weile in Köln und habe übrigens 25 Mbit Internet im Hinterhaus. Mehr gibt es nicht. Und ich arbeite seit einigen Jahren frei mit dem Land NRW, um öffentliche Bibliotheken, wie soll ich sagen, digital zu coachen. Also wie kann man online und offline gut miteinander verbinden? Und da möchte ich auch anknüpfen an den jungen Herrn in Blau, der vorhin hier war. Wie kann man Menschen zusammenbringen? Und insofern möchte ich hier die öffentlichen Bibliotheken einfach mal ins Spiel bringen. Denn da bin ich viel in ländlichen Räumen unterwegs. Ich hatte hier letztes Jahr eine Session gehalten zur Zukunft der Bibliotheken in der Provinz. Unter anderem bin ich eben auch in Dienstlaken viel unterwegs. Und auch da merkt man, wie viel an den Kommunen hängt. Also insofern, was du gerade gesagt hattest, fand ich auch sehr gut, denn letztlich in meiner Erfahrung in der Arbeit mit den öffentlichen Bibliotheken zeigt sich ganz deutlich, wie wichtig die Rolle der Kommunen dabei ist. Es sind ja häufig städtische Institutionen, die in der Lage sind, nicht kommerzielle öffentliche Räume zu schaffen, wo sich Menschen treffen können, wo man Menschen zusammenbringen kann, um etwas auf den Weg zu bringen. Die braucht es halt. Es gibt halt, ne, ich meine, bei uns im Viertel in Köln ist es das Bütchen, wo man sich trifft. Aber es braucht eben, gerade im Ländlichen, braucht es Orte, wo man sich einfach trifft. Und sei es zufällig über Themen, so dass man eben nicht aktiv auf andere zugehen muss, sondern man trifft sich eben an Orten zu etwas. Und ich glaube, die Rolle der öffentlichen Bibliotheken wird da auch allgemein unterschätzt. Es ist halt so, dass sie nach wie vor Zugang, Teilhabe an Kultur und gesellschaftlichen Themen bieten, aber eben auch Zugang zu technologischen Innovationen. Dort kann man E-Reader testen und sich beraten lassen. Dort gibt es immer mehr freies WLAN. Es ist so, dass immer mehr Bibliotheken auch zu Coworking Spaces werden. Und da treffen sich ja dann häufig die Leute, wie auch in der Stadt, die etwas bewegen möchten, weil sie eigene Unternehmen starten, weil sie merken, ich bin aber mit der Gesamtsituation unzufrieden. Und dort finden die Kommunen auch Menschen, die mit ihnen zusammen was machen möchten. Was man allerdings bemängeln muss, es gibt ja viele Förderprojekte. Nur sind die meistens zeitlich begrenzt, dann werden Gelder zur Verfügung gestellt. Diese Projekte müssen meistens einen Innovationscharakter haben, aber um Infrastruktur vor Ort ans Laufen zu bringen, und zwar nachhaltig, ist mit diesen Projekten meistens wenig getan. Dann läuft das Projekt aus, das Geld ist weg, die Leute, die sich damit beschäftigt haben, die sich dort engagiert haben, die stehen da, haben kein Geld mehr, weil, wie soll ich sagen, 2-3 Jahre, das ist meistens nichts, um wirklich etwas auch auf den Weg zu bringen, um etwas zu verändern. Ich glaube, jeder von uns, der sich mit dem Thema Veränderung beschäftigt, das ist in der Stadt wie auf dem Land meistens gleichermaßen schwierig, weil Veränderung ist erstmal unbequem, weil man seine Position verändern muss. Und das ist erstmal neu und unangenehm und das Tagesgeschäft muss weiterlaufen. Und trotzdem ist es irgendwie so, dass es überall zwickt und man sich erstmal nicht wohlfühlt. Das heißt, wirklich Veränderung hervorzubringen, braucht echt Zeit. Und vor allem auch Vertrauen und Zutrauen von den oder von den Trägern. Und deswegen zwei Sachen, also zum einen mal das Augenmerk auf die öffentlichen Bibliotheken, da geht mehr als man denkt, das sind teilweise die Innovationsträger in den Kommunen, auch wenn sie nicht immer so aussehen, sie sind es tatsächlich. Und das Zweite ist, den Druck, Innovationsdruck aus Förderprojekten zu nehmen. Also mehr auf nachhaltige und auf eine unspektakuläre Entwicklung zu setzen und nicht irgendwelche toll benannten Projekte, die dann Geld kosten, für die man irgendwie 3 Jahre braucht, um einen Förderantrag auszufüllen, wo man vielleicht erstmal einen Berater braucht, um irgendwie diese 50-seitigen Förderanträge auszufüllen, sondern Menschen, die unspektakuläre Ideen haben, zu fördern und denen auch zu vertrauen und vertrauen auch im Sinne von wirtschaftlicher Hilfe.
Thema Coworking Space würde ich gerne noch kurz aufgreifen, weil das, glaube ich, auch ein Ergebnis eures Projektes war, dass Coworking Spaces sozusagen im ländlichen Raum ein wichtiger Faktor sein können, um sozusagen die ganze Region und genau diesen Austausch zu fördern. Was mich dann in dem Zusammenhang interessieren würde, weil dass Förderprojekte natürlich irgendwie begrenzt sind, das ist ja auch irgendwie logisch. Gibt es, welche Möglichkeit wäre es, sozusagen einen Coworking Space so im ländlichen Raum auch wirtschaftlich zu machen? Hat da jemand Erfahrungen? Worauf kommt es da an? Ist es möglich?
Naja, also die Bibliotheken sind ja unwirtschaftlich. Die müssen ja Gott sei Dank keinen Gewinn generieren. Das heißt, wenn man solche Räume für Coworking Spaces benutzen würde, wäre man dieses Drucks enthoben. Das heißt, Räume zu fördern, die eben nicht kommerziell zugänglich sind. Denn auch ein Coworking Space muss ja im Prinzip finanziert werden. Und ich meine, das sind meistens Landesfördermittel, mit denen so etwas gefördert wird, die jetzt nicht erfolgsabhängig sind oder eben zeitlich begrenzt. Also in die Richtung eher zu denken und nicht, wie kann man jetzt schon wieder ein Geschäftsmodell daraus machen.
Ich glaube, dass es nur so funktionieren kann, wenn da wirklich das Ganze sich auch selber trägt. Und ich weiß nicht, was passieren muss, dass WeWork irgendwann nach Coesfeld kommt. Aber diesen Kulturwandel dort zu schaffen, weil immer nur dann zu sagen, ja, wir machen es irgendwie, sage ich mal, aus dem gesellschaftlichen Antrieb und finanzieren das quasi die ganze Zeit co. Ich glaube, das reicht nicht.
Ich glaube, du musst es so erst so machen, weil erstmal müssen die ländlichen Räume wieder Strahlkraft entwickeln, damit eben auch die Leute in die ländlichen Räume zurückgehen, die merken, die wollen uns da, wir können da was machen, ohne direkt einen wirtschaftlichen Druck aufzubauen. Ich glaube, da kommt man im ländlichen Raum nicht weit. Die müssen erstmal Strahlkraft entwickeln. Ich glaube, dass man da sehr viel von Gentrifizierung in der Stadt lernen muss. Da kommen die Leute hin, wollen billigen Wohnraum, die wollen die Möglichkeit, ihre Projekte durchzuführen. Man braucht kreative Leute und wie soll ich sagen, ich komme selber aus dem kreativen Bereich. Ich komme ursprünglich aus der Buchbranche. Ich weiß, dass man mit guten Ideen und Qualität kein Geld verdient oder selten. Man muss es meistens irgendwie kofinanzieren mit Mainstream-Quatsch. Und ich denke, das ist, wenn man möchte, dass die ländlichen Räume wieder aus sich heraus autark sich entwickeln, dann muss man da erstmal hartnäckig und geduldig sein. Und man kann da nicht binnen weniger Jahre erstmal Geschäftsmodelle entwickeln und gucken, so Leute, verdient ihr denn genug? Wenn nicht, dann schließen wir das Ganze wieder. Es braucht Zeit. Also, damit höre ich jetzt auch mal auf. Ja,
genau, machen wir mal weiter.
Ja, zum Thema Strahlkraft, da kann ich anschließen. Also ich bin Vanessa, twittere unter die liebe Nessie, komme ursprünglich aus dem Sauerland. Aber quasi aus einer Metropole, wenn ich das hier so höre, also es ist eine Kleinstadt, haltet euch fest, 55.000 Einwohner, aber viel eingemeindet. Also so die Fragmentierung erkennt man daran, es gibt 18 Schützenvereine und das sind halt praktisch so die ganzen Dörfer auch drumherum. Und Menden hat das Problem, was alle Kleinstädte haben, die Innenstadt verödet und der Einzelhandel stirbt aus und die Stadt weiß dann nicht so recht, was sie da machen soll und die Leute fahren ins Ruhrgebiet oder teilweise bis nach Holland, nach Roermond, um dann Klamotten einzukaufen und ihr ganzes Zeugs und für die Stadt ist das halt schwierig. Und das, was Wiebke sagte, ja, meines Erachtens, ich gucke da jetzt von außen drauf, weil ich wohne in Dortmund jetzt, also ganz so weit habe ich es nicht geschafft, aber nach verschiedenen Stationen wohne ich jetzt in Dortmund und gucke da von außen drauf und es gibt da schon geile Sachen in Menden und das ist doch wirklich nett und ich fahre da teilweise auch jetzt von weiter hin, weil es da zum Beispiel so einen geilen Garten- und Pflanzenmarkt gibt. So, und also sozusagen die Kernkompetenz auch vom Land oder es gibt halt einfach noch einen total netten Schuhladen und der hat einfach viel bessere Schuhe sogar als ich, also in ganz Dortmund finde ich nicht so gute Schuhe und Früher war es zum Beispiel so in Menden. Menden hatte eine ganz, ganz rege Kneipenszene, wo die Leute von auch weiter weg kamen. Man munkelte, Menden hatte eine höhere Kneipendichte auf den Quadratmeter als Düsseldorf. Und das ist aber irgendwie verloren gegangen. Und ich glaube, die Kleinstädte müssen sich da auch auf ihre Kernkompetenzen zurückbesinnen und da den öffentlichen Raum auch zurückerobern. Also da, wo der Einzelhandel war früher und wenn der jetzt nicht mehr da ist, der kommt halt auch nicht wieder. Also die Leute werden nicht wieder in die Innenstadt fahren, um ihre Kleider einzukaufen, sondern die bestellen halt im Internet oder die fahren halt bis ins Zentrum nach Oberhausen, um da ihre Kleidung zu kaufen. Und da ist die Frage, macht man da nicht oder geht man da nicht auf die Gemeinschaftlichkeit? Also mit Coworking Spaces, mit die Innenstadt dann auch mehr fürs Wohnen zurückerobern, fürs Leben zurückerobern, Kneipen, Gaststätten oder auch der Wochenmarkt. Also dienstags und freitags ist da immer Wochenmarkt und wenn ich mal da bin, da brauche ich nur montags, freitags hinfahren. Und dann setze ich mich, es gibt da so ein Café, so eine Eisdiele, also die Stadt ist quasi ein Tee, man kommt vom Bahnhof hoch, dann gibt es die Straße und dann gibt es die Straße. Und hier ist der Wochenmarkt und da ist die Eisdiele und da brauche ich mich nur hinsetzen und das ist dann so Offline-Facebook. Also man sitzt da halt mit seinem Kaffee und man kommt gar nicht dazu, Kaffee zu trinken, weil also alle müssen halt da lang gehen, wenn sie zum Wochenmarkt gehen und man sagt dann, hi, hallo. Ah, wie geht's? Ja, nee, Oma, gestorben. Also da erfährt man halt das und das ist halt auch wirklich nett und ich glaube, da ist jetzt die Stadt gefragt auch und ich sehe das halt so in der Stadt, dass die sich noch nicht trauen oder die trauern halt dem Ganzen nach und beklagen sich, dass der Einzelhandel und das ist alles ganz schlimm und was können wir machen? Und ich glaube, da muss die Stadt einfach progressiv auch vordenken und sagen, Leute, das kommt nicht wieder, aber wir brauchen jetzt neue Konzepte, wir möchten mit euch neue Konzepte entwickeln, wie wir halt diese Stadt und diese Innenstadt dann neu beleben können.
Was könnte das sein, neue Konzepte? Kannst du das konkretisieren? Dass man irgendwie sagt, man gibt jemandem 1.000 Euro und er öffnet dann die Bar wieder? Oder?
Ja, das weiß ich. Also das weiß ich halt nicht. Also ich glaube, es geht so in die Richtung, wie halt Wiebke sagte, da Gelder bereitzustellen, um halt Coworking Spaces, Gemeinschaftsräume zum Beispiel zu schaffen, dass man Fördermöglichkeiten schafft, um damit tatsächlich Bar, Gastronomie und man muss, ich glaube, der erste Schritt ist, sich mit den Leuten gemeinsam darauf zurückzubesinnen. Was ist, also wofür stehen wir? Was ist unsere Kernkompetenz? Vielleicht ist es der Wochenmarkt und die Kneipenszene, um dann zu sagen, okay, wie können wir das so toll machen, dass es auch noch Leute von woanders anzieht und dass es sogar Leute anzieht, die dann hier auch wohnen wollen mit uns. Und da stehen dann, dass da demnächst nicht 8 Marktwagen stehen, sondern dass da vielleicht 20 Marktwagen stehen, weil das ist der Wochenmarkt to be und da müssen dann alle hin zum Beispiel. Und das dann halt auch zu verbinden, ja, wie kann man die Leute dann in der Stadt halten und leben und arbeiten, da, dass das da wieder stattfindet, wo halt früher der Einzelhandel war.
Okay. Kurzer organisatorischer Hinweis, wir haben jetzt noch ein bisschen weniger als 10 Minuten, also wir versuchen das jetzt hier noch die Runde durchzukriegen, aber wir brauchen jetzt vermutlich keinen mehr, der nach vorne kommt, der kommt wahrscheinlich eh nicht mehr zu Wort und dann machen wir jetzt weiter.
Okay, ich wollte gerne 2 Punkte machen. Mein Name ist Sandra, ich komme aus Weißdorf. Das sind ungefähr 1.000 Einwohner auf 4 Ortschaften verteilt. Und das Problem, das ich sehe, ist gerade, wenn es um Arbeiten geht, gerade für Geisteswissenschaftlerinnen, Geisteswissenschaftler ist es super schwierig, wieder zurückzugehen. Ich würde total gerne wieder zurück zu uns in die Region, aber ich finde einfach keinen Arbeitsplatz. Und da finde ich, sollte man mehr auch große Unternehmen oder wissenschaftliche Institutionen in die Pflicht nehmen, flexiblere Arbeitsmodelle zu postulieren, auch mit dem Blick, hey, ihr wollt vielleicht gerne wieder zurück in den ländlichen Raum, wir ermöglichen es euch, irgendwie 4 Tage von zu Hause aus zu arbeiten, stellen euch da irgendwie die Strukturen zur Verfügung, um wirklich auch, ja, nicht nur diejenigen, die einen handwerklichen Beruf haben und vielleicht wieder zurückgehen oder die eben in diesen ganzen IT-Berufen oder Tech-Berufen sind, wieder zurück aufs Land zu holen, sondern auch die ganzen anderen Berufsbranchen mitzunehmen. Da finde ich eine Initiative ganz gut. Und was ich auch wichtig finde, ist zu bedenken, gerade wenn es um wirklich kleine Dörfer geht, das klingt schön und ja, das stimmt, es gibt in Dörfern natürlich auch immer Gemeinschaft und man hält zusammen, aber es gibt genauso diese Klüfte zwischen alteingesessenen Familien, die es dort gibt, zwischen Neubaugebiet und eben dem alten Dorf. Und wenn es gerade um Digitalisierungsprojekte gibt, klar, viele Leute sind offen, aber es gibt vielleicht auch Skepsis, sollte man eben diese Besonderheiten auch immer mitdenken.
Finde ich ganz spannenden Punkt, diese Vorbehalte gegenüber dem Homeoffice. Habe ich auch in letzter Zeit immer häufiger gehört, dass Unternehmer sich dann doch immer mehr bemühen und Firmen dann die Leute wieder ins Office reinzukriegen, um einfach auch diese Innovationskultur und Unternehmenskultur noch besser durchdrücken zu können. Das sind dann meistens die Argumente, die da kommen. Macht es natürlich dann schwierig, dann für Leute auf dem Land dann dafür diese Unternehmen dann auch zu arbeiten.
Ja, hallo, ich bin Bernd Matzner von der BBW-Hochschule hier in Berlin. Ich bin Großstadtkind, insofern habe ich keine ländlichen Erfahrungen beizusteuern, aber möchte einfach eine Idee in den Raum werfen. Bin leider überhaupt kein Ökonom, deswegen ist es vielleicht total Hanebüchner Stammtischquatsch. Mein Eindruck ist, dass die auch von der Dame hier eben angesprochene Möglichkeit, wieder in kleine ländliche Gegenden zurückzuziehen, in kleine Gemeinden, ja sehr abhängig ist davon, ob es dort eine Infrastruktur gibt. Der Ruf nach Infrastruktur kam hier an vielen Stellen. Und die Infrastruktur kann natürlich entweder nur über Nachfrage oder durch Bereitstellung durch die Gemeinde oder Kommune sich entwickeln. Und die Nachfrage wird es in einem sehr kleinen Bereich kaum geben. Die Kosten für eine Bereitstellung einer Breitbandleitung wird sich dort für ein Unternehmen kaum rechnen. Insofern muss es irgendwie von irgendwo anders kommen. Und aus meiner Sicht ist der Knackpunkt dafür ein Steuermodell, was anders funktioniert, als es jetzt im Moment ist. Gewerbesteuern als Haupteinnahmequelle für Gemeinden und Kommunen werden natürlich dann umso weniger fließen, je mehr bei Amazon bestellt wird und Amazon die Steuern halt dort zahlt, wo sie am möglichst wenigsten bezahlen, in Dublin oder wo auch immer. Insofern müsste eigentlich tatsächlich das Steuersystem eher so umgestrickt werden, dass Leute, die an einem bestimmten Ort arbeiten, dort auch für die Gemeinde Steuern erwirtschaften. Das heißt, nicht die persönliche Lohnsteuer oder was auch immer dann dort einfließt, sondern vielleicht sogar die tatsächlich erbrachte Arbeitsleistung, die ansonsten als Gewerbesteuer am Hauptsitz des Unternehmens, für das ich per Telearbeit aus meinem Dorf heraus arbeite, dann auch in die Gemeinde fließt, in der das Unternehmen angesiedelt ist, sondern an der dort, wo derjenige, der mit den Mitteln der Digitalisierung frei, zeitlich, räumlich, unabhängig arbeiten kann, tatsächlich vor Ort ist. Und auf diese Art und Weise wäre aus meiner Sicht eine Infrastruktur zu schaffen, Bibliotheken oder was auch immer hier schon angesprochen wurde, Kindergärten, die es lebenswert machen, tatsächlich wieder ins Dorf zu ziehen.
Interessanter Ansatz, den wir leider nicht vertiefen können, damit du noch zu Wort kommst.
Okay, ganz kurz. Also ich bin Beate, mein Twitter-Handle ist die Horsemaid. Ich komme vom Land und ich bin niemals in der Großstadt gewesen. Ich wohne in Bad Tölz, das sind 50 Kilometer südlich von München. Ich bin Kommunikationsberaterin, gerade für Klein- und Mittelständler. Ich bin bei der IHK gewähltes Gremiumsmitglied und auch in dem Digitalisierungsausschuss mit drin. Ich bin Digital Media Woman und ich arbeite für Städte bei uns in der Region. Ich arbeite für Einkaufsverbände, ich arbeite für Hotels und einfach Klein- und Mittelständler. Und wir haben und ich habe auch noch eine klitzekleine Coworking-Area. Also falls jemand mal in Bad Tölz Urlaub machen will, ich habe ein Büro. Also ich sitze da wirklich mittendrin. Ich bin mitten in der Innenstadt und habe auch, je nach Tageszeit und wie viele Leute drauf zugreifen, nicht wirklich die tollste Leitung, obwohl ich offiziell 25.000 habe. Bei uns gibt es, da wo ich wohne, auf dem Dorf, gibt es vom Berg das WLAN, was super geil ist, was wesentlich eine geile Performance hat. Das waren zwei Jungs, die das innovativ gemacht haben, auf jeden Berg so eine WLAN-Station gepackt haben. Dadurch kriegen jetzt die Regionen, die Gewerbegebiete, die in diesem Einzugsgebiet sind, keine offizielle staatliche Förderung mehr, weil sie nämlich schon da ja WLAN also mit einer saugeilen Qualität bekommen, also gibt es da kein Breitband mehr. Und ich habe halt einfach auch festgestellt, bei mir in der Beratung, auch mit den ganzen Menschen, mit denen ich zu tun habe, wahnsinnig viel Ängste, gerade in den Städten, gerade in den Gemeinden, gerade in den Verwaltungen, ganz, ganz viele Berührungsängste. Die Geschäfte, teilweise nicht mal eine E-Mail, teilweise nicht mal eine Webseite. Da ist der Einkaufsverband wirklich zu Tür gegangen und hat versucht, denen wenigstens einen Google Local oder Google Places Eintrag zu verpassen, damit die nicht komplett außen vor sind, weil die Stadt so eine Google Local Karte auf der Webseite hat, damit dann jeder weiß, wo denn die Geschäfte sind. Also es ist wirklich viel Angst, es ist viel Berührungsängste. Und es ist eine Generationenkluft.
Okay, aber immerhin eine Coworking-Space auf dem Land, der wirtschaftlich ist.
Naja, also ich habe einfach zwei Beratungsräume. Wir haben zwei Coworkings-Area und im Nachbarlandkreis ist die Wirtschaftsförderung wirklich dahinter, also Coworking-Areas zu unterstützen. Die haben auch von der Metropolregion München jetzt eine Aktivität, die Leute rauszukriegen, dass die einfach nicht mehr nach München zu fahren müssen, dass die Homeoffice machen können im Coworking Space. Also da gibt es ganz, ganz tolle Initiativen im Moment.
Vielen Dank. Unsere Zeit ist um. Vielleicht kommt ihr noch mal kurz als Chorus mit auf die Bühne. Ich hoffe, ihr fand es interessant, die Geschichten zu hören. Vielleicht noch ein kurzes Fazit so in einem Satz. Also ich habe heute mitgenommen, dass es vielleicht wichtig ist, über Rahmenbedingungen nachzudenken. Das hatten wir gestern auch schon mal in anderen Sessions als mehr über diese Förderprojekte, dass eben auch die Rahmenbedingungen da sind, dass so Projekte, wie sie hier vorgestellt wurden, dann am Ende auch wirtschaftlich sind. Ich glaube nach wie vor, dass das wichtig ist, um dann eben auch mittelfristig die Sachen zu verankern. Was nimmst du mit?
Ja, ich bin erstmal sehr happy, dass so viele Leute hier waren. Vielen Dank. Und das zeigt auch, dass es ein sehr relevantes Thema ist. Ich finde sehr wichtig, dass wir uns mehr vernetzen, mehr voneinander lernen und dass es da wirklich sehr viel Potenzial gibt.
Ja, also ich denke, wir haben sehr viele unterschiedliche Dinge gehört. Ich habe nachts eine doppelte ISDN-Leitung bis Coworking Spaces in der Bibliothek. Aber um das so ein bisschen zusammenfassen, diese Synergien schaffen. Wie können wir existierende Strukturen verwenden, wie Bibliotheken, um Coworking Spaces zu etablieren? Wie können wir das Eiscafé im Dorfmittelpunkt am Wochenmarkt denn verwenden, um dort diese Struktur auf digitale Art und Weise weiterzuverwenden, wiederzuverwenden und da vielleicht über neue Lösungsansätze nachzudenken?
Wunderbares Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal an die drei Gastgeber dieser Runde und an alle, die beigetragen haben. Klatscht also auch halb für euch selbst. Applaus